Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Das Netz wird sichtbarer. In Deutschland wird ein weiterer Mann verhaftet, der die mörderische Neonazi-Terrorgruppe unterstützt haben soll. Syriens Regime soll sich weiter bewaffnen können. Russland wird bei einem Waffenembargo nicht mitmachen. Die Europäische Zentralbank soll's richten. Ratlose Europolitiker hoffen auf die schier unbeschränkten Mittel der EZB in der Staatsschuldenkrise. Und im Tagesgespräch Pierre-Yves Maillard, Kandidat. Der 43-jährige Waadtländer Regierungsrat steht auf dem Zweierticket der SP für die Bundesratswahl in 14 Tagen. Und wer es aufs Ticket schafft, kommt zur Vorstellung ins Tagesgespräch. Heute eben Pierre-Yves Maillard. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Fuchs.
Im ostdeutschen Jena hat eine Spezialeinheit der Polizei einen weiteren mutmaßlichen Neonazi-Terroristen verhaftet. Es handelt sich dabei um ein ehemaliges Führungsmitglied der rechtsextremen Nationaldemokratischen Partei NPD des Bundeslandes Thüringen. Das gab die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bekannt. Der 36-Jährige werde dringend verdächtigt, die Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund unterstützt zu haben. Man werfe ihm die Beihilfe an 6 Morden vor. Die rechtsextreme Terrorgruppe wird für 10 Morde verantwortlich gemacht. Die meisten Opfer waren türkische Ladenbesitzer. Russland will, dass Syrien weiterhin Waffen kaufen kann. Ein Waffenembargo gegen Syrien werde Russland nicht unterstützen, sagte Außenminister Sergei Lavrov. Die internationale Gemeinschaft solle damit aufhören, der syrischen Regierung mit Ultimaten zu drohen. Russland verhinderte im Oktober zusammen mit China eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats gegen Syrien. In dieser Resolution sollte das Regime von Präsident Assad wegen Gewalt gegen das Volk verurteilt werden. Auch am zweiten Tag der ägyptischen Parlamentswahlen herrscht vor den Wahllokalen großer Andrang. Beobachter rechnen mit einer Wahlbeteiligung von mehr als 50%. Das wäre deutlich höher als bei den letzten Wahlen, die noch unter dem entmachteten Präsidenten Mubarak stattgefunden hatten. In diesem ersten Wahlgang wählen die Bewohner von Kairo, Alexandria und 7 weiteren Provinzen. In den restlichen 18 Provinzen des Landes wird im Dezember und Januar gewählt. Der UNO-Sicherheitsrat in New York hat die Behörden in Jemen aufgefordert, die monatelange Gewalt juristisch aufzuarbeiten. Alle, die für Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Misshandlungen verantwortlich seien, müssten zur Rechenschaft gezogen werden. In der Aufforderung wird Präsident Saleh nicht namentlich erwähnt. Die jemenitische Opposition macht Saleh verantwortlich für den Tod von 860 Menschen bei der Niederschlagung der Proteste. Sie fordert, dass er vor Gericht gestellt wird. Saleh hatte letzte Woche einem Vorschlag der Golfstaaten zugestimmt, der seinen Rücktritt vorsieht und ihm gleichzeitig Straffreiheit zusichert. Ein Schiff mit Flüchtlingen hat vor der italienischen Küste Schiffbruch erlitten. Alle 140 Menschen an Bord konnten aber gerettet werden, melden die Behörden. Die Küstenwache teilt mit, das Segelschiff sei von einem Boot der Küstenwache gesichtet worden. Die Schlepper hätten daraufhin den Kurs des Schiffes geändert, seien bei ihrer Flucht aber gegen Felsen gefahren. Schon am Samstag war bei Brindisi ein Schiff mit Flüchtlingen gekentert. Dabei starben mindestens 3 Menschen. Das Segelboot war überladen. Die Hilfskräfte befürchten, dass bei diesem Schiffbruch noch weit mehr Menschen ertranken als bisher bekannt. Der parteilose Schaffhauser Ständerat Thomas Minder schließt sich der SVP-Fraktion an. Minder will aber weiterhin parteilos bleiben, auch wenn er in vielen Fragen eine ähnliche Haltung vertrete wie die SVP. Der Schaffhauser Unternehmer ist national bekannt als Urheber der Abzocker-Initiative. Wer an Abstimmungen oder Wahlen teilnimmt, soll mit einem Steuerabzug belohnt werden. Das verlangt eine eidgenössische Volksinitiative, die eine Gruppierung im Kanton Bern lanciert. Konkret will die Initiative Steuerabzüge von 25, 50 und 100 Franken pro Wahl- und Abstimmungsvorlage auf kommunaler, kantonaler und eidgenössischer Ebene. Ziel des Volksbegehrens sei eine höhere Wahl- und Stimmbeteiligung, schreibt die Gruppierung, deren Mitglieder sich als Freidenker bezeichnen. Mit den Steuerabzügen könnten aber auch die Kaufkraft der Familien und das Gewerbe gestärkt werden. In der Schweiz wurden im vergangenen Jahr 263.000 Menschen von der Spitex betreut. Das geht aus neuen Berechnungen des Bundesamtes für Statistik hervor. Insgesamt sind 576 Organisationen in der Spitex-Betreuung tätig. Die Mehrheit davon sind gemeinnützige und öffentlich-rechtliche Organisationen. Die Spitex macht im letzten Jahr einen Gesamtumsatz von rund 1,6 Milliarden Franken.
12.36 Uhr. In detaillierteren Berichten und Gesprächen befassen wir uns heute Mittag mit der Europäischen Zentralbank, von der sich europäische Politiker entscheidende Hilfe in der Schuldenkrise erhoffen. Mit Ägypten, wo die Aktivisten vom Tahrir-Platz ihren Rückhalt im Volk verlieren könnten. Mit dem Internationalen Roten Kreuz, das kaum mehr Mittel hat, für immer mehr Einsätze. Und mit der Schweiz als Stromspeicher Europas. Ja, sagt die Stromindustrie zur Idee, ja, aber. Und weiter, eine Mietwohnung in Bern bekommt den Nationalen Denkmalpreis. Wahlen in Kroatien sind auch ein Stück Vergangenheitsbewältigung. Und SP-Bundesratskandidat Pierre-Yves Maillard ist Gast im Tagesgespräch. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.529 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 22,85 gehandelt, der Dollar zu 91,72 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag scheint trotz einigen Wolkenfeldern oft die Sonne und es ist 6 bis 11 Grad mild. Morgen Mittwoch ist es im Norden wechselnd bewölkt und örtlich fällt etwas Regen bei rund 7 Grad. In den Alpen und im Süden scheint zeitweise die Sonne bei 10 Grad. Am Donnerstag liegt im Mittelland zunächst Nebel, sonst dominiert die Sonne. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Westschweiz auf der A1 Richtung Lausanne. Vorsicht! Zwischen der Verzweigung Le Vencheron und Coppe, Verkehrsbehinderung dort durch Personen auf der Fahrbahn.
Heute Abend kommen die Finanzminister der Eurozone wieder zusammen und ihr Traktandum ist, endlich einen Ausweg aus der grossen Euro- und Schuldenkrise zu finden. Beobachtend mit am Tisch, wie immer, wenn Politiker Lösungen suchen und diskutieren, Vertreter der Europäischen Zentralbank. Und in ihrer Ratlosigkeit wünschen sich Politiker immer häufiger eine stärkere Rolle der EZB bei der Überwindung der Staatsschuldenkrise. Frage an EU-Korrespondent Urs Bruderer: Könnte die EZB denn überhaupt mehr machen, als sie schon tut? Sie kauft ja schon Staatsanleihen in Milliardenbeträgen auf.
Das stimmt, aber sie tut es widerwillig und ohne klares Ziel. Sie müsste es anders tun, sagen viele Experten, nämlich wie die Schweizer Nationalbank, die ja bekanntlich gesagt hat, sie werde den Euro zum Franken nicht mehr unter 1,20 sinken lassen. Die Europäische Zentralbank könnte zum Beispiel sagen, die Zinsen der Staatsanleihen von Euro-Ländern sollen nie über 4% steigen. Wir kaufen so lange so viele Staatsanleihen als nötig, um diese Grenze zu verteidigen. Der Witz an der Sache wäre, dass allein die Ankündigung schon viel bewirken könnte. Die EZB müsste vielleicht, wie die Schweizer Nationalbank, gar nicht so viel intervenieren, wenn sie ein klares Ziel verkünden würde.
Aber dürfte sie denn das auch tun mit Blick auf das, was ihr die Statuten erlauben bzw. nicht erlauben?
Das ist eine heikle Frage. Sicher darf sie nicht direkt von Staaten kaufen. Sie muss Anleihen kaufen, die bereits im Umlauf sind, also auf dem sogenannten Sekundärmarkt zugreifen. Dieser Markt ist aber so groß, dass da eigentlich kein Problem entstehen würde. Es bleibt aber auch dann noch rechtlich heikel. Die EZB braucht deshalb bis jetzt für die Ankäufe eine Ausrede. Sie sagt, wir kaufen nur, um die Wirksamkeit unserer Geldpolitik zu gewährleisten und nicht, um Schuldenländern zu helfen. Also das bleibt ein juristischer Graubereich.
Sie haben es gesagt, bisher hat die EZB diskret agiert, hat sich eher zurückgehalten im Vergleich zu dem, was sie zu tun in der Lage wäre. Weshalb eigentlich?
Neben den eben erwähnten rechtlichen Bedenken gibt es auch politische Gründe. Die EZB kann ja offiziell ihre Hilfe nicht an Bedingungen knüpfen. Sie kann nicht zum Beispiel sagen, wir helfen Italien, aber nur, wenn Italien Reformen umsetzt und spart. Was natürlich nicht heißt, dass hinter den Kulissen dennoch geschachert wird. Es ist bekannt, dass die EZB auch schon Berlusconi einen Brief geschrieben hat, als er noch an der Macht war. Aber eigentlich fehlt ihr die demokratische Legitimation, um den Ländern in die Innenpolitik reinzureden. Einen Ausweg gäbe es da, der von den Regierungen der Euro-Länder kontrollierte Rettungsschirm könnte die EZB anzapfen. Sie würde das Geld zur Verfügung stellen und der Schirm würde es mit Auflagen verteilen. Aber eine solche Lösung hat bis jetzt Deutschland blockiert.
Urs Bruder, halten Sie es für denkbar, dass die Bremse der EZB gelöst wird angesichts der dramatischen Lage und der Ratlosigkeit der Politik?
Ja, die Situation ist dramatisch. Die Märkte, aber inzwischen auch viele Unternehmen, rechnen bereits mit einem Auseinanderbrechen der Eurozone, mit verheerenden Folgen. Es ist auch erstaunlich, die Märkte haben volles Vertrauen in die USA, obwohl die USA eigentlich viel stärker verschuldet sind als die Eurozone als Ganzes. Und der Grund, dort in den USA übernimmt die Zentralbank eine zentrale, aktive Rolle in der Krisenbewältigung. Ich habe hier in Brüssel aus Diplomatenkreisen auch schon gehört, dass uns die rechtlichen Probleme inzwischen doch eigentlich egal sein könnten. Jetzt, wo das Haus brenne, könne man sich nicht mehr um juristische Bedenken kümmern, ob man das Wasser, das zur Verfügung steht, auch eigentlich zum Löschen brauchen dürfe.
Informationen, Erläuterungen von Urs Bruder in Brüssel. In Kairo ist der erste Wahltag ruhig verlaufen. Das war nach der Gewalt der letzten Tage nicht selbstverständlich. Der Andrang vor den Wahllokalen war enorm, die Erleichterung über den Start entsprechend groß. Doch die revolutionären Aktivisten sind besorgt. 10 Tage haben sie nun den Tahrir-Platz besetzt, ihre Forderung bleibt bestehen. Der oberste Militärrat muss weg. Wegen der Wahlen fürchten sie, dass sie den öffentlichen Druck nicht aufrechterhalten können. Matthias Kündig hat in Kairo mit einem Aktivisten gesprochen, der selber fürs Parlament kandidiert.
Die letzten 10 Tage auf dem Tahrir-Platz haben beim 25-jährigen Mohammed Mahes Spuren hinterlassen. Die Hand ist einbandagiert, die Ringe um die Augen dunkel, der Blick jedoch wach. Er stammt aus der Kleinstadt Mahalla el-Kubra im Nildelta. Dort kandidierte er am 3. Januar als unabhängiger Kandidat der revolutionären Jugendkoalition fürs Parlament. Unter dem Eindruck des brutalen Vorgehens der Polizei auf dem Tahrir-Platz hatte vor gut einer Woche seine Wahlkampagne gestoppt und hat sich, wie schon im Januar, den Aktivisten in Kairo angeschlossen. Voraussetzung für faire Wahlen wären eine wirklich unabhängige Wahlkommission und Reformen in Justiz- und Polizeiapparat. Aber beides habe der oberste Militärrat versäumt, beklagt Mohammed. Der oberste Militärrat habe auf der ganzen Linie versagt und versuche nun den wirtschaftlichen Niedergang des Landes und die wachsende Unsicherheit im Land den Aktivisten auf dem Tahrir-Platz anzulasten. Die Propaganda des Regimes und der staatlichen Medien habe bisher kaum gewirkt. Menschen brächten noch immer Nahrung und Medikamente auf den Platz. Und noch größer sei die Unterstützung auf dem Land, glaubt Mohammed Mahes. An vielen Orten, auch in seiner Heimatstadt Mahalla el-Kubra, fanden in den letzten Tagen Kundgebungen statt. Hauptforderung auch dort, der oberste Militärrat muss die Macht abgeben. Nun befürchten die Aktivisten, dass die Generäle versuchen werden, die neu gewählten Parlamentarier als einzig legitime Vertreter des Volkswillens darzustellen. Damit wollten sie dem Tahrir-Platz die Berechtigung absprechen, Forderungen im Namen der Bevölkerung zu erheben. Bereits nach dem Sturz von Mubarak habe die Bevölkerung den Versprechen des obersten Militärrats geglaubt, statt den Druck der Straße aufrechtzuerhalten. In 60 Jahren Diktatur seien die Bürger obrigkeitsgläubig geworden, Es fehle an politischem Bewusstsein. Dennoch würden sich die Aktivisten auf dem Tahrir-Platz am Ende durchsetzen, gibt sich Mohammed Mahes überzeugt. Und kämpferisch fügt er hinzu: Wir bleiben, bis die Generäle abtreten oder bis wir getötet werden.
Viertel vor eins. Sie hat mehr Mitglieder als die UNO, die weltweite Rotkreuzbewegung. 194 Länder sind gegenwärtig in Genf vertreten an der vierjährlichen Konferenz. Eigentlich geht es an dem Treffen vor allem darum, das humanitäre Kriegsvölkerrecht zu stärken. Aber das gibt noch mehr zu reden. Dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz drohen auf einmal große Geldprobleme. Fredrik Steiger.
Mit einem Tanzspektakel und dem Verlesen der humanitären Prinzipien in Dutzenden von Sprachen wurde die Rotkreuz-Konferenz eröffnet. Das Wirken des Roten Kreuzes und besonders des IKRK ist eine Erfolgsgeschichte. Doch jetzt tauchen düstere Wolken auf. Es drohen massive Finanznöte. Yves Dacor, Generaldirektor des IKRK, spricht von schwierigen Zeiten. Ein Grund dafür ist das seit Jahren enorme Wachstum des IKRK. An immer mehr Orten, in immer mehr Konflikten ist das IKRK gefordert.
We see that in the field, everywhere, in each context, from Syria to Afghanistan.
Von Syrien bis Afghanistan, vom Sudan bis Haiti. Immer mehr Menschen leiden unter bewaffneten Konflikten. Aber es werde künftig schwieriger, ihnen zu helfen. Der Hauptgrund sei die Weltwirtschaftskrise. Bisher war es für das IKRK günstig, dass es hauptsächlich von westlichen Ländern finanziert wurde. IKRK-Präsident Jakob Kellenberger.
Wenn Sie die EU-Kommission zusammennehmen mit den EU-Mitgliedstaaten, also die EU als Ganzes, ist gegen 55%.
Dazu kommen die USA. Sie schießen allein mehr als ein Fünftel der Mittel zu. Dank solch potenten Geldgebern musste das IKRK bisher, anders als viele Hilfsorganisationen, nicht ständig auf die Pauke hauen, um Spenden einzutreiben. Doch jetzt kürzen gerade die Hauptzahlerländer ihre Ausgaben. Und so wird der bisherige Vorteil zum Problem. Zum einen muss das IKRK jetzt sparen und baut Personal ab. Zunächst knapp 100 Leute im Feld und 35 am Hauptsitz. Das ist erst der Anfang. Zum anderen muss man neue Geldgeber gewinnen. Allerdings, wie Kellenberger betont, ohne deswegen in heikle Abhängigkeiten zu geraten.
Wir wollen den Entscheidungsprozess völlig in unserer Hand behalten.
Es fällt auf, dass bisher etwa die reichen Golfstaaten, aber auch aufstrebende Schwellenländer wie China oder Brasilien praktisch keine Beiträge bezahlten, obschon sie als Unterzeichner der Genfer Konventionen zumindest moralisch dazu verpflichtet wären. Hier setzt man nun an. Außerdem bei privaten Spenden, die zurzeit bloß 2% des Geldbedarfs decken. Keine Option ist hingegen eine massive Schrumpfung. Die Organisation sei ja nicht derart stark gewachsen, weil sie das wollte.
Es ist ein kontrolliertes Wachstum in Abhängigkeit nicht gedeckter humanitärer Bedürfnisse.
In vielen Konflikten können andere Hilfswerke das IKRK schlicht nicht ersetzen. Entweder sie erhalten keinen Zugang oder sind operativ überfordert. Zudem nimmt das IKRK etwa bei Gefangenenbesuchen Aufgaben wahr, die ausschließlich ihm übertragen wurden.
Windkraft und Sonnenenergie sind in ganz Europa im Kommen. Doch Strom aus Sonne und Wind fließt nicht regelmäßig. Was tun? Vorhandenen Strom speichern, zum Beispiel in Pumpspeicherkraftwerken in den Alpen. Die Schweiz als Batterie Europas. Ja, im Prinzip würde das funktionieren, sagt die Stromindustrie. Aber es gibt den einen oder anderen Haken. Christian von Burg.
Die Schweiz als Batterie für Europas Ökostrom. Diese Vision wird im Bundesamt für Energie gerne verbreitet. Möglich machen sollen dies sogenannte Pumpspeicherkraftwerke. Gibt es Strom im Überfluss, dann wird mit diesem Strom Wasser in höher gelegene Stauseen gepumpt und dort gespeichert. Herrscht dagegen Strommangel, wird mit dem gespeicherten Wasser wieder Strom produziert und der Strom wird teuer ins Ausland verkauft. Ein Modell, das es so in der Praxis schon gibt und das eine große Zukunft hat, sagt Jörg Eberhardt, Wasserkraftexperte beim Stromkonzern Alpiq.
Wenn wir daran denken, dass bis ins Jahr 2020 von den EU-Ländern rund 300.000 Megawatt neue Erneuerbare erreicht werden wollen, so könnte man ohne weiteres daraus ein mehrere 10.000 Megawatt Pumpspeicherleistung aus dem Alpenbogen sich vorstellen.
Ein riesiges Potenzial also. Und, sagt Eberhard, man könne die dafür nötige Infrastruktur durchaus ökologisch verträglich ausbauen. Aber wirtschaftlich lohne sich das immer weniger, denn mit dem Strom, den man bei Strommangel teuer verkaufen kann, mit sogenanntem Spitzenstrom, lässt sich nicht mehr so viel verdienen wie früher. Das sei schade, sagt Eberhard, denn
die Pumpspeicherung ist eigentlich der ökologische Partner der neuen Erneuerbaren, sagen wir. Und eigentlich würde die Pumpspeicherung die gleiche Förderung verdienen wie die neuen Erneuerbaren.
Fördergelder also oder Baubewilligungen, die man leichter erhält, das würde den Bau von Pumpspeicherkraftwerken vorantreiben, sagt Eberhard. Grundlegende Voraussetzung aber ist, dass die Hochspannungsleitungen für den Stromtransport nach Europa schnell und massiv ausgebaut werden. Fördergelder oder erleichterte Baubewilligungen, davon hält man bei der atomkritischen Schweizerischen Energiestiftung nicht viel. Der Staat investiere seine Fördergelder besser in die neuen erneuerbaren Energien wie Sonne oder Wind, sagt Geschäftsführer Jörg Buri.
Diese Pumpspeicherkraftwerke sind heute primär motiviert durch ein wirtschaftliches Interesse der Stromwirtschaft, die Spitzenenergiegeschäfte locken. Aber diese Pumpspeicher sind im Sinne der schweizerischen Versorgungssicherheit für die Schweiz nicht nötig.
Widerstand also bei den Atomgegnern und immer größere Skepsis bei der Stromindustrie, weil sich das Geschäft mit dem Spitzenstrom immer weniger rentiert. Damit bleibt die Schweiz als Batterie mitten in einem Europa der erneuerbaren Energien vorerst eine Vision.
Es ist kein Schloss, keine Villa, nur eine Mietwohnung in Bern, die mit dem Nationalen Preis der Denkmalpflege ausgezeichnet wird. Die über 100 Jahre alte Jugendstilwohnung wurde vor kurzem sanft renoviert und der Preis ist ein Plädoyer dafür, alte Wohnungen möglichst schonend zu erneuern. Schonend fürs Portemonnaie und für die Umwelt. Romana Costa hat sich die preisgekrönte Wohnung angesehen.
Wenig Schnörkel, recht schlicht. Für ein Jugendstilgebäude ist das Haus von 1904 schon recht modern. Im ersten Stock lebt seit gut 3 Jahren Anne Payot mit ihrem Mann und den beiden Kindern.
Das ist wunderbar. Ja, die Stimmung ist speziell. Am Anfang war es nicht so einfach. Diese Farbe, diese Orange mit Grün und Gelb, das war nicht so einfach, damit zu wohnen. Aber jetzt, ich liebe es.
Wir stehen im Entree der stattlichen 5-Zimmer-Wohnung, dem Raum mit der erwähnten leuchtend orangen Farbe. Es ist eine Tapete, ein Nachdruck, denn das Original wurde im Laufe der Zeit x-mal übermalt. Der Boden aber ist noch im ursprünglichen Zustand vorhanden, aus fein gemustertem Linoleum. Dunkelbraune Türen führen in die Zimmer. Im Wohnzimmer gibt es einen Turmerker, der mit grünen Pflanzenmustern bemalt wurde. Passend dazu der alte Radiator, der nicht bloß die Räume wärmt.
Und da kann man die Teller drin machen, um sie zu wärmen. Ich mache das nie, aber das war die Idee, um die Teller zu wärmen.
Es ist, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Nicht bloß die kräftigen Farben, die Pflanzenmuster, auch die ganze Raumeinteilung ist noch wie vor 100 Jahren. Daneben aber gibt es moderne Eingriffe, eine schlichte Küche mit Chromstahlabdeckung und ein neues Bad. Für Jean-Daniel Gross, Denkmalpfleger der Stadt Bern, ein Musterbeispiel.
Diese Wohnung ist ein besonders schönes Beispiel einer sorgfältigen Renovation, wo wirklich auch die Originalsubstanz wieder zur Geltung gebracht wurde, mit allen Konsequenzen. Eine Renovation, die trotzdem eben keine Luxussanierung ist und die für den nachhaltigen Erhalt dieser Wohnung sicher sehr viel leisten wird.
Eine solche Sanierung sei zeitlos und damit auch kostengünstiger, rechnet der Denkmalpfleger. Sie springen nicht jedem kurzfristigen Wohntrend hinterher, der nach ein paar Jahren schon wieder erneuert werden müsse. Langfristig mache sich das ausbezahlt. Das beweise auch der Mietzins, der mit 2700 Franken im Monat durchaus im Rahmen liegt.
Dass eben der Mietzins letztlich moderat geblieben ist, ist also keine Luxussanierung.
Wie aber sieht die Ökobilanz aus? Entgegen der Klischees sei eine Sanierung nach denkmalpflegerischen Kriterien nicht a priori weniger ökologisch, kontert Denkmalpfleger Gross und zeigt auf die alten Doppelfenster.
Die Wohnung ist auf zwei Ebenen ökologisch. Einerseits eben, weil gewisse Maßnahmen wie dieser Einsatz von Isolierverglasung in der inneren Fensterebene gemacht wurden. Andererseits aber eben auch, weil sorgfältig mit dem bestehenden Material umgegangen wurde und eben so nahezu keine graue Energie in dieses Objekt eingebaut wurde.
Graue Energie, die aufgewendet wird, wenn etwa ein altes Haus abgerissen, die Materialien entsorgt und ein neues dafür wieder aufgebaut wird. Klar, diese Energie entfällt bei der Sanierung historischer Gebäude. Dennoch ist es schwierig zu rechnen, was wirklich ökologischer ist. Aus Sicht der Denkmalpflege ist das ein ausschlagendes Argument, alte Häuser zu erhalten und damit bauliche Zeugen vergangener Zeiten zu bewahren. Mieterin Bayot pflichtet bei.
Was ich mag, ist, das ist alt und mit einer Seele. Dieses Haus hat eine Geschichte. Ich finde das unglaublich, das hat bis jetzt gehalten, das ist noch da.
Mit diesem Beispiel zeichnet die Denkmalpflege keine spektakuläre Renovation aus, vielmehr eine, die sonst im Privaten bleibt, aber den Großteil der denkmalpfleglichen Arbeit ausmacht.
Von 1991 bis 1995 war Krieg in Kroatien. Noch heute machen rentenberechtigte Veteranen und ihre Familien ein Viertel der Bevölkerung aus. Am Wochenende wählt Kroatien ein neues Parlament. Bis anhielten galten die Kriegsveteranen als Stammwähler der regierenden nationalkonservativen HDZ, die den Helden des Unabhängigkeitskrieges zahlreiche Privilegien und hohe Renten zugestand. Mit der Wirtschaftskrise und immer knapperem Staatsbudget wird die Bevorteilung der ehemaligen Kämpfer aber zunehmend in Frage gestellt. Nun müssen sie für ihr Image und gegen Vorurteile kämpfen. Osteuropa-Korrespondent Walter Müller.
Früher Abend in einem Zagreber Clublokal der Veteranenvereinigung Chvidra. An der Wand hängen Bilder des in Den Haag wegen Kriegsverbrechen verurteilten Generals Ante Gotovina und anderer Offiziere. Die Veteranen planen eine Reise nach Den Haag, um dort für ihre ehemaligen Vorgesetzten zu demonstrieren. Viele der Männer und Frauen in diesem Lokal sind wütend und verbittert, allen voran der Präsident der Ortsgruppe Renato Celi. Wegen der unfähigen kroatischen Politik säßen die Verteidiger dieses Staates in ausländischen und kroatischen Gefängnissen wegen angeblichen Kriegsverbrechen. Alles nur, weil die Politiker zuerst für sich schauten und die Interessen der Veteranen verraten hätten, sagt der ehemalige Offizier Shelley. Besonders aufgebracht ist die Witwe Irena. Sie war mit dem zweiten Kind schwanger, als ihr Mann im Krieg umkam. Es störe und beleidige sie sehr, dass ihre Opfer in der kroatischen Gesellschaft nicht anerkannt würden. Dies sei diskriminierend. Die weit über das Kriegsende von 1995 gefeierten und belohnten Helden des Vaterländischen Krieges fühlen sich heute im Stich gelassen. Aber Kroatien können sich die hohen Renten und die Vergünstigungen für die Kriegsveteranen schlicht nicht leisten, sagt Pavle Kalinic, selber ein Kriegsinvalider. Seine Rente sei beinahe gleich hoch wie der Lohn seiner Ehefrau, die Ärztin sei.
My pension is just a little bit lower than her normal salary. Yeah.
Im Unabhängigkeitskrieg 1991 seien Kriegsverletzte noch befördert worden, damit sie eine Rente von über 1'000 Euro erhielten. Der Durchschnittslohn in Kroatien ist heute rund 700 Euro. Pavle Kalinic ist Politologe und schrieb ein Buch über seine Kriegserlebnisse. Auch ihn stört, dass im geheimen Veteranenregister rund 500'000 Namen aufgeführt sind, obwohl nur rund 300'000 Soldaten an der Front waren. Da weder Kommandanten noch Regierung bei Kriegsende 1995 Jobs hätten anbieten können, sei die drohende Arbeitslosigkeit mit Veteranenrenten aufgefangen worden.
They don't have possibility to find jobs for them and easier solution in a short time was that put them in the pension, but in the long it's a deep mistake.
Willkürliche Rentenvergaben, unklare Kriterien und die Weigerung der Regierung, das Veteranenregister zu veröffentlichen, hätten die Bevölkerung misstrauisch gemacht, sagt Vesna Terschelic, die Leiterin des Zentrums für Vergangenheitsbewältigung in Zagreb.
When this would be published, it would also become clear that the majority doesn't have any special additional status or any kind of privilege.
Wäre das Veteranenregister öffentlich, würde zwar klar, dass die Mehrheit der Registrierten keine unrechtmäßigen Privilegien habe. Aber klar würde auch, dass mehrere 10.000 kroatische Bürger als Kriegsprofiteure bloßgestellt würden. Der Vaterländische Krieg jedoch werde von Politikern, Medien und Kriegsveteranen weiterhin mystifiziert, sagt Friedensaktivistin Teršalić. Und die Veteranen seien das Symbol für den Sieg.
They surely play symbolically a very important role as
gerade vor Wahlen spielten sie deshalb eine wichtige Rolle und würden von den politischen Parteien wieder umworben, stellt Vesna Teršalić fest. Veteran Renato Celi will sich jedoch weder von der nationalkonservativen Regierungspartei HDZ noch von der linken Opposition einspannen lassen. Kriegsveteranen sollten die dritte Option wählen, die kleinen nationalpatriotischen Parteien nämlich. Genau diese Stimmen werden der bisherigen Regierungspartei HDZ schmerzlich fehlen.
Der Bericht aus Kroatien von Walter Müller. Wer offizieller Bundesratskandidat seiner Partei wird, kommt ins Tagesgespräch. Heute Pierre-Yves Maillard, SP-Kandidat aus der Waadt. Nach einem Blick auf die Themen des Mittags, Thomas Fuchs.
Im ostdeutschen Jena hat eine Spezialeinheit der Polizei einen weiteren mutmaßlichen Neonazi-Terroristen verhaftet. Es handelt sich um ein ehemaliges Führungsmitglied der rechtsextremen nationaldemokratischen Partei NPD des Bundeslandes Thüringen. Russland unterstützt das Waffenembargo gegen Syrien nicht. Das sagte Außenminister Sergej Lavrov. Die internationale Gemeinschaft solle damit aufhören, der syrischen Regierung ständig mit Ultimaten zu drohen, so Lavrov. In der Schweiz sind letztes Jahr gut 260.000 Menschen von der Spitex betreut worden. Laut der Statistik des Bundes sind insgesamt 576 Organisationen in der spitalexternen Betreuung tätig. Der Gesamtumsatz der Spitex betrug 2010 1,6 Milliarden Franken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.